Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Gib nur wieder einen Applaus. Alex, komm nach vorne.
So, guten Morgen, ihr Lieben. Schön, euch zu sehen. Vielleicht hat der ein oder andere sich schon gewundert, wo ist eigentlich Stefan abgeblieben? Die Frage möchte ich gerne beantworten. Stefan ist einfach gerade im Urlaub dieses Wochenende. Sei ihm gegönnt, richtig. Solange darf ich ihn hier vertreten. Was für eine Ehre. Ich habe vergangenen Montag was Besonderes gehabt. Ich durfte unseren dritten Hochzeitstag feiern. Vielleicht denkt sich eine, boah ja, 3 Jahre, das ist ja noch ganz am Anfang. Naja, irgendwo muss ich ja anfangen. Ich kann ja. Und ich muss sagen, es ist eine richtig schöne Ehe. Ich genieße es richtig, mit meiner Frau Lorena einfach den Alltag zu verbringen, mit ihr zu kuscheln, zu liegen, spazieren zu gehen. Es ist einfach schöner. Klar gibt es auch hin und wieder so ein paar Eckpunkte, aber nicht so, wir sagen, hey, das ist irgendwas Kritisches, sondern die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, es ist so bereichernd für uns beide. Wir beide genießen die Ehe und die Zeit miteinander. Es ist wirklich ein Segen. Und es ist aber auch erst der Anfang. Wir sind am Anfang. 3 Jahre ist es noch nicht so viel. Und es wird sich im Laufe der Jahre zeigen, wie beständig man ist. Anzufangen ist immer leicht, aber beständig zu bleiben ist schwierig. Kennst du das, wenn auf einmal dein Terminkalender voll wird und überflutet wird und du keine Zeit mehr findest oder die Kräfte nachlassen und es fällt dir schwer, noch dabei zu bleiben? So, die erste Begeisterung ist einfach und die Beständigkeit ist aber schwer. Es melden sich im Januar Millionen von Menschen im Fitnessstudio an. Und das Fitnessstudio läuft über vor Leuten, die da trainieren wollen. Und im März ist es schon wieder leer. Diese Begeisterung am Anfang ist da, aber das Beständigbleiben ist schwer. Und im geistigen Leben ist es genauso. Vielleicht kennst du das, du nimmst dir was vor, den Bibelleseplan, den wir hier aushängen haben, mit nach Hause zu nehmen und jeden Tag darin zu lesen. Aber dann erwischst du dich doch manchmal dabei, jetzt habe ich doch keine Zeit morgens, ich muss jetzt ganz schnell los. Und der Alltag kommt und es kommt in Vergessenheit. Du nimmst dir vor, jeden Tag zu beten, Bibel zu lesen und wirst bereut von deinen Terminen. Oder du hörst eine Predigt am Sonntag, die dich echt berührt hat. Und nach 5 Tagen hast du dich schon wieder vergessen. Das ist echt schade, aber das ist Realität. Wir wollen uns heute mal anschauen, wie die ersten Christen damit umgegangen sind. Was haben sie gemacht, um dran zu bleiben? Was haben sie gemacht, um dran zu bleiben? Deswegen tauchen wir ein in Apostelgeschichte 2, Vers 41. Wir befinden uns da gerade in der Zeit, wo der Geist Gottes frisch ausgegossen wurde über die Jünger. Sie haben weissagt oder in Sprachen geredet, von den guten Taten Gottes berichtet. Alle haben es gehört. Petrus hat eine Predigt gehalten. Die Menschen hörten das, haben gefragt, was sollen wir tun? Und sie hat gesagt, ja, tut Buße, kehrt um, lasst euch taufen. Und es wurden 3000 Seelen hinzugefügt. Und diese Stelle tauchen wir ein. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen und es wurde an jedem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Okay, die erste Begeisterung ist da. Die Leute haben Bock, da findet was statt. Ich will Teil dieser Bewegung sein, ich will Teil von dieser Veränderung sein. Da ist Jesus. Ich verstehe, er ist Gott und ich will mich verändern lassen. Was habt ihr? Was soll ich tun? Was machen sie? Sie verharren aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Es kam aber über jede Seele Furcht und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle gläubig gewordenen waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Und sie verkauften ihre Güter und Habe und verteilten sie an alle, je nachdem, wer bedürftig war. Sie haben aufeinander geachtet. Und täglich verharrten, da haben wir dieses Wort schon wieder, verharrten sie einmütig im Tempel, brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Wow. Und der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet wurden. Wir wollen uns mal dieses Wort verharren genauer anschauen. Was machen sie damit? Und es gibt zwei Wörter in der Bibel, die das ein bisschen beschreiben, dieses Verharren oder Warten oder Bleiben. Und das ist das einmal das Meno, das steht für Bleiben im Griechischen. Und das Wort für Verharren, Proskartereo. Das müsst ihr euch nicht merken, keine Sorge. Das eine meint Bleiben. Das kennen wir schon von anderen Bibelstellen, wie von Johannes 15, wenn Jesus sagt, bleibt in mir. Das ist so ein neutrales Verb, da geht es ums Warten, dranbleiben, sich hinsetzen, so alles, was in diesen Bereich kommt, abwarten, das meint dieses Meno. Aber hier geht es nicht um Meno, nicht einfach nur, sie blieben einfach beieinander, sondern das Wort Proskartereo, da steht das Wort Kraft drin. Da steckt das Wort stark drin, standhaft sein drin, mit einer Zeitangabe, mit so einer Dauer. Kraft, standhaft sein über eine Dauer. Kann man also auch übersetzen mit ausdauernd oder verharren, wie wir gelesen haben, oder bei einer Person oder Tätigkeit bleiben. Es immer wieder zu tun. Es immer wieder zu tun. Und dieses Wort hat die Besonderheit, es kommt nur in diesen Kontexten vor, wo es um Gemeinschaft geht. Hey, Kirche war noch nie dafür da, dass du einen Einzelsprint machen musst. Dass du alleine mit deinen Herausforderungen umgehen musst, alleine irgendwie ausharren und irgendwie durchhalten müssen, fest Zähne zusammenbeißen. Es war nie dafür gedacht, dass du das alleine machen musst, diesen Weg. Hey, dieses Wort zeigt es war immer in Gemeinschaft. Sie blieben immer in Gemeinschaft. Wenn es dir schwerfällt zu beten, bete mit anderen. Wenn es dir schwerfällt, regelmäßig Bibel zu lesen, triff dich mit anderen dafür. Und da liegt so ein Segen, so eine Kraft drin. Und wir wollen uns mal einen Aspekt von diesen verschiedenen Punkten mal anschauen, was sie da gemacht haben. Die haben ja, Lehre der Apostel war da, die ist super wichtig, aber scheinbar nicht die allein, sondern auch das Gebet. Aber auch nicht das allein. Und da ist auch das Abendmahl, das Essen, das Mahl des Herrn. Und das wollen wir uns heute anschauen. Das ist dieses Thema heute, miteinander im Abendmahl. Warum nehmen die Jünger überhaupt ein Abendmahl? Was ist so daran besonders zu essen? Ich meine, wir können ja auch alle anderen Sachen machen. Die Lehre ist doch gut, die reicht doch aus, oder nicht? Das Wort, ich nehme es auf und ich bleibe für mich alleine fokussiert, ist gut. Scheinbar nicht. Die haben es extra betont. Gebet, ich bleibe ständig, jeden Tag bete ich. Egal, wo ich hingehe, ich bete und bete und bete. Aber auch das allein, nur für sich gesprochen, ist nicht gut. Wenn wir uns kurz einen Rückblick machen in den Garten Eden, wo Adam geschaffen wurde, das ganze Paradies war da, Adam war da, Gott war da, die ewige Gemeinschaft, Gott musste sich nicht extra noch offenbaren, er war immer da für ihn. Sie hatten eine vollkommene Einheit. Sie hatten vollkommene Gemeinschaft. Aber Gott hat dazu gesagt, das ist nicht gut. Das war der einzige Tag, wo Gott gesagt hat, das ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Gott hat einen Plan mit Gemeinschaft, in Verbindung für uns alle. Und das schließt nicht Predigt aus, das schließt auch nicht Gebet aus. Es braucht alles davon. Aber um das zu verstehen, warum sie Abendmahl nehmen, müssen wir angucken, woher kommt das eigentlich. Es kommt aus dem Alten Testament. Und da schauen wir kurz rein. Es ist schon in der Zeit von den Israeliten, als sie noch Sklaven waren in Ägypten. Sie sind gefangen, in Sklaven, müssen schwer arbeiten. Aber Gott hat sie ja berufen zu etwas, aber das spüren sie gerade nicht. Sie leben schon jahrelang als Sklaven, wissen vielleicht oder haben sogar schon vergessen, hey, Gott hat doch eine Berufung für mich. Irgendwas hat er vor und Gott hat sich nicht vergessen. Das haben wir heute gesungen. Und er beruft Mose und spricht ihm zu, hey, ich habe einen Plan für dieses Volk. Vertrau mir. Geh zum Pharao und sag ihm, wenn er sich freilässt, da kommen 10 Plagen. Gut, Mose tut das, geht nach vorne im Vertrauen zu Gott und kündigt diese 10 Plagen an. Und die 10. Plage ist die, dass jedes Erstgeborene sterben soll. Soll Gerechtigkeit kommen. Und Mose vertraut, auch wenn diese ganzen Punkte sich echt crazy anhören. Ich meine, Gott, wirklich sicher, dass Heuschrecken über alles kommen werden? Blut über das Fluss? Aber gut, ich vertraue dir. Er vertraut Gott, spricht es aus. Und da steigen wir ein. Exodus 12, ab Vers 11. Gott sagt ihnen nämlich, sie sollen was vorbereiten, ein Fest, und sich bereithalten, abzuhauen. So sollt ihr essen, eure Lenden gegürtet, eure Schuhe an euren Füßen und euer Stab in eurer Hand. Und ihr sollt es essen in Hast. Bereitet euch vor, haltet euch bereit. Jederzeit kann es kommen. Die 10. Plage wird kommen und ich werde euch Freiheit schenken. Ein Passa für den Herrn ist es. Da kommt dieses Wort zum ersten Mal vor. Und ich werde in dieser Nacht durch das Land Ägypten gehen und alle Erstgeburt im Land Ägypten erschlagen, von Menschen bis zum Vieh. Auch an allen Göttern Ägyptens werde ich ein Strafgericht vollstrecken. Ich, der Herr. Aber das Blut soll für euch zum Zeichen an den Häusern werden, in denen ihr seid. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch vorübergehen. So wird keine Plage, die Verderben bringt, unter euch sein, wenn ich das Land Ägypten schlage. Und diese Tage und dieser Tag soll euch eine Erinnerung sein und ihr sollt ihn feiern als Fest für den Herrn. Als ewige Ordnung für alle eure Generationen sollt ihr ihn feiern. Gott hat ihnen einen Auftrag gegeben, das steht in diesem Text nicht drin, ein unschuldiges, makelloses Lamm zu schlachten und dieses Blut, wovon hier die Rede war, an den Türpfosten zu streichen, der sie bewahren sollte davor. Und dieser Feiertag sollte für ihnen immer im Gedächtnis bleiben. Der Tag, an dem sie frei wurden. Und dieser Tag hieß Pessach oder Passa. Und dieses Wort Passa meint nicht nur die Bezeichnung für diesen Feiertag. Wir haben dieses Wort nämlich zweimal in diesem Text gehabt. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Vielleicht sieht man hier noch. Ja, kommt ja noch drin vor. Wenn man aufpasst, liest man es vielleicht. Ich sag's euch. Es steht direkt am Anfang. Und wenn ich das Blut sehe, dann werde ich an euch Pessach vorübergehen. Das hebräische Wort ist ja genau das gleiche. Ich werde an euch Pessach vorübergehen. Dieses Wort hat also die Bedeutung vorübergehen, abprallen. In dem Moment, wo wir das Blut an das Tor schmieren, wird dieser Todesengel abprallen daran. Er wird keine Macht mehr haben über die, die in diesem Haus sind, weil das Blut sie beschützt. Und Gott wird dadurch das Volk befreien und in die Freiheit führen, zur Erinnerung sein. Und auch Jesaja benutzt diesen Begriff, wenn er beschreibt, wie eine Vogelmutter ihre Flügel Pessach umhüllt, umgibt, das Nest, das geschützt ist vor den Schlangen. So ein Schutz. Gott schützt sein Volk durch dieses Blut des Lammes, dass der Todesengel daran vorbeigeht. So, und die Juden feiern dieses Fest jedes Jahr seitdem, erinnern sich an den Tag, wo sie frei wurden, wo das Lamm, das Blut des Lammes sie frei gemacht hat und sie in Freiheit gehen konnten. Und auch Jesus hat dieses Fest gefeiert. Na klar, er war auch ein Jude. Und er feiert dieses Fest auch mit seinen Jüngern und ausgerechnet vor seinem Tod, das letzte Abendmahl, wie wir es heute nennen, ist genau das, dieses Sedernmahl, was da gefeiert wird. Wir schauen uns mal die Bibelstelle an, Lukas 22, 14 bis 18. Als die Stunde gekommen war, ich warte noch kurz, Lukas 22, 14. Und als die Stunde gekommen war, legte er sich zu Tisch und die Apostel mit ihm. Und er sprach zu ihnen, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, dass ich es gewiss nicht mehr essen werde, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Denn ich sage euch, dass ich von nun an nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich kommt. Und Jesus nimmt hier was vorweg. Er sagt zwar einerseits, hey, ich werde sterben. Das ist das letzte Mal, was ich essen werde mit euch. Auch der letzte Schluck Wein, den ich mit euch trinken werde. Das wird das Ende sein. Nein, es kommt ein Wort bis. Bis das Reich Gottes kommen wird. Bis es sich erfüllen wird. Und Jesus macht damit aus diesem Tag der Erinnerung einen Tag der Perspektive, einen Tag der Hoffnung. Wir dürfen aufschauen und merken, es ist nicht das letzte Wort gesprochen worden. Eines Tages wird alles Leid vergehen. Eines Tages wird Gerechtigkeit kommen. Eines Tages wird Jesus wiederkommen und die Welt wieder auf die Füße stellen. Wieder Ordnung schaffen. Und wir wissen, wenn wir zu Jesus gehören, alle unsere Tränen werden abgewischt. Und das Leid wird aufhören. Und er wird kommen und sagen, gut gemacht, ein guter und treuer Diener. Eines Tages. Und wir werden, so hat er gesagt, nochmal Abendmahl feiern. Es wird aber nicht mehr Abendmahl heißen. Es wird keinen Abend mehr geben. Und es wird auch keinen Morgen mehr geben. Es wird eine Zeit in Ewigkeit sein. Dieses Fest zusammen mit ihm in Gemeinschaft. Und weil Jesus jetzt schon gesiegt hat am Kreuz, dürfen wir heute Hoffnung haben. Weiter steht in Lukas 22, Vers 19, und er nahm das Brot, dankte, brach und gab es ihnen und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und Jesus nimmt diese Elemente auf von Pessach, von den Juden, die das jedes Jahr feierten, und gibt ihm eine neue Bedeutung. Er sagt jetzt, das Lamm bin ich. Das Blut, was vergossen wird, ist mein Blut. Und es ist vergossen an euch. Und ihr sollt es feiern zu meinem Gedächtnis, indem ihr euch an mich erinnert. Wir sollen es zu seinem Gedächtnis machen. Ich habe hier was dabei. Das ist ein kleines Werkzeug. Eine Zange. Ich muss sagen, ich benutze sie aber nie. Ich habe sie zu Hause rumliegen, in meinem Werkzeugkoffer, aber dieses Werkzeug hat für mich eine besondere Bedeutung. Diese kleine Zange, Multitool, habe ich geschenkt bekommen von meinem Vater. Ich kannte meinen Vater kaum. Er musste aus der Ukraine fliehen, als ich 4 Jahre alt war, 2001, und er konnte leider nicht mit. Und ist auch später an Rückenmarkkrebs gestorben. Da wurde mir immer als Onkel vorgestellt, damit es einfacher ist für mich in der Kindheit. Aber er hat mir diese Zange geschenkt. Und jedes Mal, wenn ich meinen Werkzeugkoffer zu Hause öffne, dann sehe ich diese Zange und denke zurück an ihn. Ich behandle es nicht wie alle anderen Werkzeuge. Es wäre falsch für mich zu sagen, das ist für mich ein ganz normales Werkzeug. Hat für mich keinerlei Bedeutung. Ich mache damit Sachen wie mit allen anderen Werkzeugen auch. Nein, das soll es nicht sein. Und genauso ist es mit dem Abendmahl. Wir sollen das Abendmahl nicht behandeln wie alles andere auch. Das Abendmahl hat eine besondere Bedeutung. Das Abendmahl ist hervorgehoben. Es soll dich daran erinnern, an das, was Jesus am Kreuz getan hat, an das Blut, das vergossen wurde. Jedes Mal. Und sie haben sich ja jeden Tag in den Häusern getroffen, sich wieder neu ausgerichtet. Und so sollen sie sich erinnern, zurückschauen an den Tag, so wie die Israeliten, als sie freigekommen sind aus der Sklaverei, so sollen wir uns daran erinnern, dass wir freigekauft wurden aus der Macht der Sünde. Wie die Israeliten sich erinnern sollen, dass der Tod keine Macht hatte durch das Blut, so dürfen auch wir uns daran erinnern, dass der Tod und Krankheit keine Macht hat über uns. Denn wir leben in diesem neuen Bund, so wie Jesus es sagt, durch sein Blut. Wir dürfen uns immer wieder ausrichten durchs Abendmahl. Und feststellen, ja, Jesus, stimmt, ich bin nicht genug, aber du warst genug. Dein Blut war genug. Du bist genug und du wirst immer genug sein. Und ich darf das aussprechen über mein Leben. Wir dürfen uns sicher sein, dass wir eine neue Schöpfung sind, dass das Alte vergangen ist, was Neues begonnen hat. Und dass Christus den Sieg am Kreuz getragen hat durch seine Auferstehung. Wir haben jemanden, der für uns kämpft und uns tröstet. Uns stärkt im Glauben. Aber wie sollen wir denn jetzt Abendmahl feiern? Und wie oft oder wie sieht es aus? Und dazu schauen wir uns eine Stelle an, wie es nicht sein soll. Weil wir daraus echt viel lernen können. Paulus schreibt eine Kirche in Korinth, die überhaupt nicht eins ist. Die ist komplett zerstritten. Da gibt es Parteiungen. Die einen sagen, ich gehöre zu Paulus. Ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu Apollos und ich gehöre zu Christus. Und Paulus kritisiert sie alle. Selbst die, die sagen, ich gehöre zu Christus. Ich so, hä, aber warum? Weil da keine Einheit ist. Da findet Ausgrenzung statt, Parteiungen. Und nicht nur in diesem Bereich, sondern auch Abgrenzung zwischen Arm und Reich, zwischen Kranken und Gesunden. Da gibt es Spaltung in den Kirchen. Und Paulus denkt sich, Leute, das ist doch kein Beliebtheitswettbewerb. Die Gemeinde Christi geht es doch nicht darum, wer von euch ist der Beste. Die Kirche sollte der Punkt sein, wo Menschen zusammenkommen und Christus im Mittelpunkt ist. Wo Christus im Mittelpunkt ist. Jesus soll groß gemacht werden. Und Paulus denkt sich, ach du meine Güte, habt ihr vergessen, um was es wirklich geht? Habt ihr aufgehört, zurückzuschauen und es auch anzunehmen? Wir schauen mal uns den Text an. 1. Korinther 11, Abvers 22. Schreibt Paulus, wenn ihr nun zusammenkommt an einem Ort, so ist es nicht möglich, das Herrenmahl zu essen. Das geht nicht. Denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg. Und der eine ist hungrig, der andere ist sogar betrunken. Habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes und beschämt die, welche nichts haben? Was soll ich euch sagen? Soll ich euch wirklich loben? Nee, hierin lobe ich euch nicht. So, man muss sich das mal vorstellen, die ganze Gemeinde kommt zusammen. Oder gibt es Leute, die wirklich immer wieder kommen, auch Verwitwete, die nichts haben. Sie haben nichts, sie haben keine Versorgung. Sie sind krank, wir werden einfach ausgegrenzt. Sie können sich Essen nicht leisten. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die da sitzen, feiern, jubeln, sich betrinken, das fünfte, sechste Stück Fleisch essen, ohne sich um die anderen zu kümmern. Da gibt es keinen Gedanken von wir. Da gibt es keinen Gedanken von wir sind ein Leib. Gott hat uns zusammengebracht. Da gibt es keinen Gedanken von egal ob reich, arm, gut aussehend, alt, jung. Wir gehören alle zusammen, das gibt es da nicht. Und in diesem Text steht, habt ihr denn nicht Häuser, um zu essen und zu trinken? Macht es doch da. Oder verachtet ihr die Gemeinde Gottes? Und das Wort für Verachtung ist hier ganz wichtig. Das Wort Verachtung, katafroneo, wird auch übersetzt mit geringschätzen. Ich schätze den anderen für gering, nicht so viel wert. Verächtlich behandeln, für nichts achten oder auch sich nicht kümmern um. Das stand damals. Also wen sollen sie nicht so behandeln? Wen sollen sie nicht verachten? Oder ich sage es mal mit meinen Worten, wer soll ihnen nicht vollkommen egal sein? Die Gemeinde Gottes, die Ekklesia, die zusammengerufene Versammlung, Gemeinschaft. Er sagt, beschämt ihr die nicht? Paulus fragt, ist es euer Ernst? Habt ihr das nicht gecheckt? Ganz ehrlich, trefft euch lieber in euren Häusern. Macht doch da euer Ding. Aber das ist nicht das, wie der Leib sein soll. Das ist nicht, wie das sein soll. Und wisst ihr, vielleicht sitzen wir heute nicht mehr mit selbstgebrachtem Brot hier, was wir essen. Vielleicht betrinken wir uns nicht mehr in diesem Gottesdienst. Vielleicht machen wir nicht mehr so kleine Grüppchen und grenzen andere aus. Aber die Frage ist immer noch die gleiche. Wir können in diesem Gottesdienst sitzen und uns denken, eigentlich sind mir die anderen egal. Eigentlich sind mir die anderen egal. Wir können Woche für Woche herkommen, mitsingen im Lobpreis, eine coole Zeit haben. Wir können Teil dieses Gottesdienstes sein, wir können sogar mitarbeiten. Wir können die Predigt hören, alle gemeinsam und trotzdem den anderen übersehen. Und gerade wenn wir immer größer und größer werden, ist es immer schwieriger. Aber nicht unmöglich. Der gleiche Christus, der für dich gestorben ist, ist auch für deinen Bruder gestorben und für deine Schwester. Die Leute haben vergessen, Gemeinde ist kein Ort, an dem es um mich geht, dass ich eine coole Predigt habe, dass ich jetzt noch viel weiter im Wort wachsen kann. Das gehört auch alles dazu. Aber sie haben vergessen, dass das ein Leib ist, zu dem ich dazugehöre. Ich bin ein Teil von etwas Größerem. Ich bin ein Teil von dieser Gemeinschaft. Natürlich heißt es, dass ich auch empfangen kann. Aber das heißt nicht nur das. Jesus sagt ja auch nicht, daran wird die Welt erkennen, dass es dir so gut geht. Dass ihr eure Grüppchen habt, sondern an der Liebe zueinander wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und wenn Paulus uns heute die Frage stellen würde, verachtest du die Gemeinde? Was wäre deine Antwort? Und ich glaube, es ist leicht zu sagen, nein, auf keinen Fall. Also natürlich verachte ich die Gemeinde nicht. Aber vielleicht sollten wir nicht auf die Worte schauen, sondern auf unser Verhalten. Jeder prüfe sich selbst. Ich kann nicht in dein Herz gucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber du kannst dich ja mal umschauen, hier im Saal, wie viele Menschen hier sind. Schau dich mal um. Links, rechts, hinter dir. Hinten in der Ecke, vorne in der Ecke. Kennst du die Leute? Wenn nicht, dann ich will dich mal ermutigen. Nach dem Gottesdienst, gebt mal aufeinander zu. Lernt euch kennen. Das sind auch Glaubensgeschwister und Glaubensbrüder. Du kannst dich die Frage stellen, interessiere ich mich wirklich für meine Geschwister? Trage ich ihre Lasten mit? Bete ich für sie auch? Als Jesus kam, hat er nicht nur Frieden hergestellt zwischen Gott und den Menschen, sondern auch zwischen Mensch und Mensch. Dieses Kreuz, diese Symbolik, die einmal die Vertikale hat zwischen dir und Gott, aber auch die Horizontale zwischen Mensch und Mensch. Das gehört genauso dazu. Liebe Gott mit allem, was du hast und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Das Doppelgebot der Liebe. Es geht um beides. Wir dürfen keins davon vernachlässigen. Und am Abendmahl erinnern wir uns an genau das. Wir stehen vor dem Kreuz, vor dem Holz mit Blut. Und wir stehen alle gleich vor dem Kreuz. Da ist keiner besser und keiner schlechter. Da ist keiner wertvoller oder auch nicht der, der schon 30 Jahre im Glauben ist und alles auswendig kennt. Oder der gerade frisch zum Glauben gekommen ist und sich noch gar nicht auskennt. Wir stehen alle vor dem Kreuz gleich und sind gleich im Bedürfnis der Gnade. Wir brauchen alle seine Gnade. Keiner von uns ist besser, weiter. Wir wollen eine Familie sein, die lernt hinzusehen. Die lernt zuzuhören, hinzuschauen. Die lernt zu wachsen und die lernt zu lieben. Das ist doch ein tolles Bild für Gemeinde, oder? So eine Gemeinde wünsche ich mir. Ich bin ja auch erst seit 2 Monaten hier, das heißt, ich kenne euch noch gar nicht so. Aber ihr dürft das selber für euch prüfen. Dafür hat Christus seinen Leib gegeben. Und diese Liebe ist so zentral, dass Paulus ihr auch ein ganzes Kapitel gewidmet hat. Nur 2 Kapitel später von diesem Text schreibt er, ihr könnt alle Weissagungen haben, alle Offenbarungen Gottes und sogar den stärksten Glauben, der Berge versetzen kann. Aber wenn du keine Liebe hast, dann ist es alles unnötig. Dann ist es vollkommen umsonst. Ja, die Liebe ist so zentral. Eines Tages wird es kein Abendmahl mehr geben. Eines Tages wird es kein Abend und kein Morgen mehr geben. Wir werden vor dem Schöpfer stehen. Und wir werden feiern dürfen, dass wir als Einheit, als Braut, diese Hochzeit feiern dürfen. Wo wir wieder Wein trinken, das Brot zu uns nehmen. Es wird eine Hochzeitsfeier sein. Wo wir wieder vereint werden. Wo der Zustand vom Garten Eden, so wie es gedacht war, die völlige Gemeinschaft wiederhergestellt wird, aber diesmal in Ewigkeit. Mit dieser Perspektive dürfen wir ins Abendmahl gehen. Und ich will einen Punkt nicht vernachlässigen, der ist super wichtig. Wenn man weiterliest, steht dann irgendwas von unwürdig sein, sich selbst prüfen. Darauf will ich noch schnell eingehen. 1. Korinther 11, 27 bis 28. Wer also unwürdig das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig. Der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Wir müssen mal kurz auf das Wort unwürdig eingehen. Es meint nicht, wenn du unwürdig bist, dann wirst du schuldig sein. Hier geht es um eine Art und Weise, wer unwürdig das Brot isst und vom Kelch trinkt. Hier geht es um eine Haltung. Um deine Art und Weise, wie du es einnimmst. Hast du das vor Augen, dass du hier Brüder, Schwester, Mütter, Väter im Glauben hast, denen es vielleicht nicht so gut geht? Kümmerst du dich nur um dich, dass du hauptsächlich eine coole Zeit hast im Worship? Und dann gehst du nach Hause und alles ist cool. Um diese Haltung geht es. Also wer also unwürdig das Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, wird am Leibe das Blut des Herrn schuldig sein. Das ist eine ernste Sache. Wir sollen uns dessen bewusst werden. Und deswegen ganz wichtig, der nächste Vers, der Mensch aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Sich selbst zu prüfen, wie sieht es aus? Und was passiert, wenn ich mich prüfe und feststelle, nee, eigentlich ist es nicht gut? Und ihr Lieben, in diesem Text steht nichts davon, was passiert, wenn du dich prüfst und feststellst, dass es schlecht ist. Dieses Wort prüfen, was hier im Griechischen benutzt wird, steht oder hat die Bedeutung mit einem positiven Ausgang zum Schluss. Das geht gar nicht davon aus, dass was Schlechtes dass du beim Schlechten bleibst. Es meint, mach dir vorher bewusst, prüfe dich selbst. Und wenn du das gemacht hast, dann, das steht hier nicht, sondern steht und so. Prüfe dich und so esse von dem Brot und so trinke von dem Kelch. Hey, ihr Lieben, wir sind eingeladen, am Abendmahl teilzunehmen und uns zu prüfen. Und wenn wir merken, hey, da mein Herz stimmt da nicht ganz überein, stimmt, hier sind echt Leute, dann sollen wir Buße tun, dann sollen wir vor den Herrn kommen und sagen, Gott, es tut mir leid. Ich richte mich neu aus, ich schaue auf das, was du schon mal getan hast und halte daran fest an dieser Verheißung, auch was du tun wirst. Stimmt mein Verhalten mit der Bedeutung vom Kreuz überein? Und dann sollen wir vom Brot essen und vom Kelch trinken. Die Verben stehen im Imperativ. Es ist eine Aufforderung. Trink davon und iss davon. Warum? Du sollst ja nicht selber dir irgendwie bewusst werden, dass du schlecht bist, sondern durch das Kreuz sollst du es merken. Das Brot soll dich ja daran erinnern. Und das Blut soll dich ja daran erinnern, wo wir jetzt stehen. Und dass wir abhängig sind von Jesus. Deswegen nimm es. Es ist ein Imperativ. Die drei Imperative, prüfe, esse und trinke. Aber die Reihenfolge ist wichtig. Jesus hat das auch gemacht mit seinen Jüngern. Beim letzten Abendmahl fragt er sie oder sagt er ihnen, einer von euch wird mich verraten. Und plötzlich kommen die Jünger in Selbstreflexion. Werde ich ihn verraten? Bin ich der Schuldige? Oder etwa ich, Jesus? Und sie kommen in so eine Selbstreflexion, wo sie anfangen, ja stimmt, vielleicht bin ich's. So sollen auch wir da rangehen in diese Selbstreflexion. Auch Jesus hat mit jedem von denen Abendmahl gefeiert. Wir lesen weiter ein paar Verse später, ab Vers 29. Denn wer isst und trinkt sich selbst Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt. Mal nur bis dahin erstmal. Wer isst und trinkt, hier geht es nicht um das Abendmahl mehr. Man hat ja nebenbei auch noch andere Sachen gegessen. Die Verben beziehen sich hier nicht mehr auf den Kelch. Paulus war sich nie zu schade, noch hinzuschreiben, das Blut, den Kelch, hat er immer mit reingebaut. Aber hier geht es ihm um, wer isst und trinkt, was allgemein ist dabei, diese ganze Handlung, trinkt sich selbst vom Gericht, wenn er den Leib des Herrn nicht richtig beurteilt oder unterscheidet. Wenn ich nicht unterscheide, ist das einfach nur ein Werkzeug wie jedes andere auch? Oder halte ich es besonders? Hebe ich es hervor? Dieses Abendmahl. Aber was heißt Gericht? Bin ich dann verdammt? Verliere ich mein Heil? Deswegen habe ich hier ganz viele Wörter markiert, die ganz wichtig sind. Wir gehen da gleich drauf ein. Ich lese mal weiter. Und deshalb sind viele unter euch schwach und krank und ein guter Teil sind entschlafen oder gestorben. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Aha. Wenn wir aber vom Herrn gerichtet werden, so werden wir gezüchtigt. Okay, nochmal. Wenn wir uns aber selbst beurteilen, so würden wir nicht gerichtet. Und ich habe hier die Sachen extra nochmal bewusst hervorgehoben und unterstrichen. Das Wort für Gericht ist hier das gleiche für beurteilt und gerichtet. Es ist das gleiche Wort. Und wir haben hier eine Erklärung direkt im Text mit drin. Wer isst und trinkt, trinkt sich selbst vor Gericht. Gott wird ihn richten. Wer sich aber selbst richtet, wird von Gott nicht gerichtet. Okay, was heißt das? Wir haben in der Bibel so ein Thema, was sich durchzieht. Wer sich selbst erniedrigt, der wird erhoben von Gott. Wer aber nicht bereit ist, beim Abendmahl zu sagen, ja stimmt, Herr, ich bin nicht besser wie alle anderen, ich bin nicht toller wie alle anderen, nur weil ich mehr mitarbeite, was auch immer. Ich bin vor dem Kreuz genauso bedürftig wie jeder andere auch. Wer das nicht versteht und sich da nicht klein macht, den wird Gott klein machen. Aber nicht, um dich zu bestrafen, um dir dein Heil abzusprechen, sondern um von ihm gezüchtigt zu werden. Erzogen zu werden. Wenn, ich habe auch keine Kinder, ja, also weiß ich nicht, wie ich damit umgehen werde, aber wenn ich ein Kind habe und ich sehe, es rennt auf eine offene Straße, auf eine Autobahn zu, dann bleibe ich da nicht friedlich stehen. Natürlich hat das Kind seinen freien Willen, er kann machen, was es will, aber ich werde es festhalten und werde schimpfen. Es kann doch nicht sein, hier ist eine Straße, eine Autobahn. Wie gesagt, ich habe noch keine Kinder. Und ich werde schimpfen, dass ihm klar wird, das, was du vorhattest, ist nicht gut. Und es kann wehtun fürs Kind. Es schmerzt wie, der Papa hat mich vielleicht gar nicht mehr lieb. Aber ich will ihm damit was deutlich machen. Näher dich nicht an diese Gefahr. Bleib weg von dieser Autobahn. Und so wird Gott die Leute züchten, nicht um ins Verderben zu stürzen, sondern zu züchtigen, damit wir nicht mehr von der Welt verurteilt werden. Daher, meine Brüder, wenn ihr zusammenkommt, Leute, um zu essen, so wartet aufeinander. Wenn jemand hungert, also wenn ihr Hunger habt, dann isst doch zu Hause und führt anderen dann nicht in Versuchung. Erhebt dich nicht über den. Oder noch besser, teile dein Essen mit ihm. Und das Übrige aber will ich anordnen, sobald ich komme. Schade, ich hätte gern mehr gewusst, was er noch zu sagen hätte. Gut. Drei Sachen kann man mitnehmen aus diesem Text. Der Klavier kann schon mal nach vorne kommen. Drei Sachen kann man zusammenfassen. Das erste ist, die ganze Band kann nach vorne kommen. Das erste ist, das Abendmahl bringt uns zusammen, um zurückzuschauen. Zurück zum Kreuz, ans Blut, wo wir feststellen, wir sind alle gleich. Wir brauchen alle die gleiche Gnade. Wir werden demütig und verstehen, ich kann das alles nicht alleine. Ich bin angewiesen auf deine Hilfe, Jesus. Zweitens, wir kommen im Abendmahl zusammen und schauen nach vorne, dass Jesus eines Tages wiederkommen wird und mit uns feiern wird und in Ewigkeit, dass wir zusammen das Brot und den Kelch trinken werden und teilen werden. Eines Tages wird er Gerechtigkeit wiederbringen. Und das Dritte, das Abendmahl soll uns vereinen. Es soll uns zusammenbringen als ein Leib. Als Jesus dieses Leib, den Leib hatte und es brach und verteilte, sagte er damit, ihr alle gehört doch zum selben Leib. Ihr seid alle ein Teil davon. Ihr seid alle ein Teil davon. Wisst ihr noch, was ich am Anfang gesagt habe in der Predigt? Was sollen wir tun im Alltag, um dran zu bleiben? Ja, wir sollen das immer wieder tun. Immer wieder Abendmahl nehmen. Immer wieder beten, uns zusammenkommen, Gemeinschaft haben. Immer wieder der Lehre hören. Das alles gehört zusammen. Und ich will dich ermutigen, wenn du alleine bist damit, dann connecte dich mit anderen. Geh in eine Kleingruppe, wo ihr euch kennenlernen dürft, Kämpfe miteinander kämpfen könnt, euch gegenseitig aufhelfen könnt. Besuche eine Kleingruppe. Du bist nicht dafür gemacht, alles alleine tun zu müssen. Das ist nicht der Gedanke von Gemeinde und von Kirche. Deswegen werden wir gleich zusammen das Abendmahl nehmen. Die Abendmahlshelfer dürfen sich bereithalten. Wir werden gleich das Abendmahl nehmen und ich will dich einladen, kurz innezuhalten und dich selbst zu prüfen. Nicht um dich zu verdammen oder dich auszugrenzen. Nein, Paulus wollte Einheit der Gemeinde. aber um zu prüfen, wo du stehst. Vielleicht bist du in diesem Raum und du kennst Jesus doch gar nicht. Du sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen. Ich will Teil von seinem Leib sein. Dann lade ich dich heute ein, dass du diese Entscheidung triffst. Dass du vor ihn kommst und sagst, hey, ich tue Buße für alles, was ich gemacht habe. Ich habe es alleine versucht und nicht geschafft. Komm du in mein Leben, Jesus. Ich lade dich ein. Und wenn du hier bist und merkst, ja, stimmt, ich könnte noch ein bisschen wachsen, die Gemeinde zu lieben, die Gemeinschaft zu suchen, das, was ich habe, zu teilen mit den anderen, dann lade ich dich auch da ein, Buße zu tun, es Gott abzugeben. Und lass dich erinnern durch das Abendmahl, was Jesus für dich getan hat, dass er dich freigesprochen hat, dass er dich reingewaschen hat durch das Blut. Der Römerbrief sagt es so schön, ihr seid gerecht gesprochen durch das Blut. Und der Tod hat keine Macht mehr über euch. Der Tod geht an euch Pesach. Er geht an euch vorüber. Er kann euch nichts mehr anhaben. Wir nehmen kurz einen Moment der Stille. 1-2 Minuten. Und geh in dich hinein und prüfe dich selbst. Ich kenne dein Herz nicht. Jesus kennt es. Deswegen sei ehrlich vor ihm.